100 Folgen Geography. Das sind etwa 50 Stunden, die wir über neueste Entwicklungen in der Geografie informiert wurden und selber Kenntnisse an andere weitergegeben haben. 50 Stunden Geography. Das sind etwa 2 Tage und 2 Nächte, die mit angenehmen und immer wiederkehrenden Sounds und einer prägnanten Stimme von Thorsten zu einem Teil des Alltags geworden sind. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Everything we see, think, hear, whatever has been mediated.
Geography Frontline.
Hallo Frontliner, ich grüße euch zur 100. Episode von Geography Frontline. Wir haben heute einiges zu besprechen und einen Sack voller Musik mit dabei, so viel wie noch nie bei Geography Frontline. Hier die Themen im Einzelnen. Wir sprechen über Atome, Emirate and a special guest. Beginnen wir in dieser Woche mit dem Top-Thema der letzten Tage. An Japan mit dem Erdbeben bzw. der katastrophalen Entwicklung der Atomkraftwerke im Land kommen wir auch hier bei Frontline nicht vorbei. Und damit will ich die Sache eigentlich gar nicht lang besprechen, sondern vielmehr nur einen Kommentar dazu abgeben, was in den letzten Tagen in unserem Land so diskutiert wird. Ja? Denn wenn ich höre, dass Atomkraftwerke jetzt bei uns doch wohl besser mal abgeschaltet werden sollten, kann ich dazu nur sagen, was für eine neue Erkenntnis. Ja? Der Fokus vom 23.12.2010 schreibt: Rhein-Main-Gebiet, heftiges Erdbeben bei Mainz. Rund um die beiden Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden hat am frühen Morgen die Erde gewackelt. Viele Menschen schrecken aus dem Schlaf hoch. Das Beben begann um etwa 2.36 Uhr und erreichte Werte von bis zu 3,5 auf der Richterskala. Dieser Wert kommt nur selten vor. HR Online, am 15.02.2011, also knapp 2 Monate später. Im Rhein-Main-Gebiet sind am Montagnachmittag zahlreiche Internetverbindungen ausgefallen. In Hessen hat am Montagnachmittag die Erde gebebt. Das Beben war mit einer Stärke von 4,4 für Mitteleuropa außergewöhnlich. Klar, total außergewöhnlich. Ja, kommt nur selten vor, wie gerade jetzt, im Abstand von 2 Monaten. Ich hänge euch die ganzen Links zum Thema mal in die Shownotes und wenn ihr euch dann auf den Abbildungen mal so anschaut, wo zum Beispiel die Zonen in Deutschland von potenzieller Erdbebenaktivität sind und wo die AKWs stehen, dann brauche ich nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Die Zeit schreibt im Jahr 2006, schon vor Millionen Jahren begann Europa entlang des Oberrheingrabens aufzureißen. Schwarzwald und Vogesen waren einst vereint. Inzwischen haben sich die beiden Flanken der Ebene zwischen Mainz und Basel bereits 30 bis 50 Kilometer voneinander entfernt und die Spreizung hält an. Ja, Frontliner, und aus unserer geografischen Perspektive wissen wir das natürlich schon längst, dass der Oberrheingraben eben ein Grabenbruch ist, was das bedeutet, ein Grabenbruch, und dass hier Kraftwerke wie zum Beispiel Biblis A und B oder Philipsburg 1 liegen. In der Zeit, die dann diese Studie aus dem Jahr 2006 zitiert, heißt es: Insbesondere vor 1981 errichtete Bauten seien anfällig. Ja, Philipsburg 1 gebaut 1979, Biblis B gebaut 1976, Biblis A gebaut 1974. Ich zitiere mal weiter. Seither fordert die DIN-Norm 4149 Sicherheitsvorkehrungen für Bauten in Erdbebengebieten. Für Industrieanlagen, Atomkraftwerke, Talsperren und Brücken gelten striktere Vorschriften. So sollen Atomkraftwerke auch Starkbeben standhalten, die nur alle 10.000 Jahre passieren. Wann sind die 10.000 Jahre rum? Naja, in Japan waren sie auch auf dem Erdbeben mit Maximalstärke 8 vorbereitet, ne? Und wieder mal hoch, Stärke 9. Das ist außergewöhnlich und kommt nur äußerst selten vor. Naja. Ich hoffe, ihr nutzt euer geografisches Vorwissen, um euch auch bei solchen Themen wie der Atomenergie eine eigene Meinung zu bilden. Und jetzt provoziere ich mal und sag: Dafür braucht man meiner Meinung nach vor allem eins, gesunden Menschenverstand und kein dreimonatiges Moratorium. Musik. heute ziemlich früh in der Show kommen die ersten Ankündigungen. Es kommen noch mehr. Um bei den aktuellen Themen zu bleiben, ja, gibt's noch was, was ich ansprechen will. Ende nächster Woche nämlich mache ich mich auf den Weg nach Malta. Ne, es steht die nächste große Exkursion an und Libyen liegt da jetzt ja nicht wirklich so weit entfernt. Wenn ihr euch die Karte vom Mittelmeer mal anschaut, ja, und falls es abseits der japanischen Katastrophe doch noch zu einer Flugverbotszone und militärischen Aktivitäten kommen sollte, im Bereich des Mittelmeers und für oder gegen Libyen, von wo aus werden dann wohl die EU-Truppen vor allem koordiniert? Von Malta. Ja. Außerdem gibt es dort neben Zypern und Sizilien Hauptluftstützpunkte, von denen aus Kampfjets gegen Libyen starten würden. Tja, hört sich so an, als ob ich der Frontline dann diesmal wirklich ziemlich nahe kommen würde. Eventuell, gegebenenfalls, ja. Und aber dazu, warum sage ich das jetzt? Ich sage das deswegen, weil wenn ihr zum Beispiel was über Malta wissen wollt, euch was interessiert, was ich vor Ort vielleicht herausfinden könnte, dann schickt mir doch einfach eine Mail an comment@geography.de und ich werde dann versuchen, einige interessante Infos von der Insel mitzubringen. Und auf die Voicemail könnt ihr natürlich mir auch sprechen dazu. Ja, und einen interessanten Link nochmal zu einer interaktiven Flash-Grafik von Spiegel Online hänge ich euch auch noch in die Shownotes dazu. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wie die ganze Situation da so vor Ort aussieht. So, dann legen wir jetzt doch an dieser Stelle einfach mal richtig los mit der Show. Nach diesem Statement und den ersten Ankündigungen mit dem ersten Song. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als es noch keine Podcasts gab und ihr Radio hören musstet? Als ich diesen Song das erste Mal gehört habe, habe ich mich hingesetzt und direkt die ersten Ideen für Geography Frontline aufgeschrieben. Ist echt wahr, kein Scherz. Also, hier sind Cruisebox mit dem Song On a Podcast.
Do you remember way back last summer when mainstream radio was such a fucking bummer? No indie music, nothing too funny. Clear channel motherfuckers did it for the money, but somebody.
Den Cruisebox mit On a Podcast aus dem Album Tell the FCC to Stick It. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com und zur Feier des Tages stecke ich euch den Link zum direkten Download des MP3-Files in die Shownotes. dreht das beim nächsten Joggen, Autofahren oder im Bus mal so richtig auf. So, und jetzt kommen wir zu unserem Special Guest der heutigen Episode. Als absolute Neuheit bei Geography Frontline habe ich für euch ein Frontline-exklusives Live-Interview mit Professor Christina Beale Kennedy geführt. Christina Kennedy ist emeritierte Professorin vom Department of Geography, Planning and Recreation an der Northern Arizona University in den Vereinigten Staaten. Und sie hat im letzten Semester eine Gastprofessur am Geographischen Institut in Mainz inne gehabt. Und wird auch für das Sommersemester 2011 nochmal nach Mainz zurückkommen. Christina Kennedy ist eine der ersten, die über Filmgeografie bzw. Mediengeografie gearbeitet hat. Und sie ist sozusagen eine der Begründerinnen von dieser geografischen Richtung. Und ich habe sie in Mainz kurz vor ihrer Abfahrt getroffen und konnte mit ihr für Geography Frontline sprechen. Nicht nur über Mediengeografie, sondern auch über ein paar andere Sachen, ganz spannende Themen wie zum Beispiel Reisen, Native Americans und deren Reservate. Also hören wir mal rein. Der erste Teil des Interviews mit Christina Beale Kennedy. So hello everyone, Frontliner. I'm here with Professor Christina Beale Kennedy, and we'll have a little talk today on episode 100 of Geography Frontline. As you see, I've switched my voice to English. Ich spreche also jetzt nicht mehr Deutsch, aber okay. Ich hoffe, das ist einigermaßen in Ordnung und die Aufnahmequalität wird auch so sein, dass ihr immer noch was mitbekommt, worum es heute geht. Also wechseln wir das Ganze mal in der Sprache. Hi, Tina.
Yeah, hello, Torsten.
It's good to have you here on the show, live.
Well, it's pretty darned exciting to be here.
Mm-hmm. As I see, it's your last day in Germany.
It is, for the time being. I'm going to come back.
So, what are your impressions? You've been staying here for the last semester, for the winter term, at the University in Mainz, at our Institute of Geography. And, what do you think of the town?
Oh, I really like Mainz.
Yeah, why is that?
Why do I like it? I like it because of the pedestrian quality and the public transportation and the dome. And, it's just cities in Europe are so much more...
Or walkable.
Walkable, absolutely.
There's a nice webpage I stumbled over one day. Was like I think walkable.com or so.
Yes.
I have to look it up, and where it tells you where you are living. You can type in your address, and then you see how walkable it is. And then the next miles to a store, supermarket, or groceries.
Actually, I checked that out after you talked to me about it.
Mm-hmm.
And the home that I just sold before I came over here, scored 2. On the walkability. Two out of 100.
Okay.
So Mainz is a little bit different.
So, but that wasn't in New York City, was it?
No. I was in Flagstaff, Arizona, or outside of Flagstaff, Arizona.
Okay. Perhaps when you've lived there, I'm pretty sure that not all of the frontliners have ever been to Arizona. Perhaps you could tell us something about it, living there. And you've been teaching there, right?
Yes, I taught at Northern Arizona University for about 15 years,
mm-hmm.
and lived 7 miles out of Flagstaff for the last 13 years. And it's it's a small town, about 60,000 people. Has the San Francisco peaks, which are old volcanic peaks,
mm-hmm.
Looming above the town. So it's a beautiful area, lots of pine trees. But it's in comparison to anything in Europe, it's very, very young. It wasn't built until 1879 or something like that.
Mm-hmm, mm-hmm. And the climate, it's pretty dry,
I would think. Because it is, it gets about 20 inches of rain a year, and last spring, a year ago, mm-hmm. we had 12 feet of snow during the winter, mm-hmm. during about 2 months. One storm, we had 5 feet of snow in 24 hours, which is not what you usually think about when you think about Arizona.
Oh, yeah, that's true. But perhaps, Frontliner, you could look up Flagstaff and the data. Climate data, according to it, and how much snow and everything we had there for European measurements in millimeter and liters, just to get an impression. But you could tell us something about the university there. You were teaching geography, right?
Yes, I was in the Department of Geography, Planning, and Recreation, which is sort of a strange amalgamation of disciplines. But I taught predominantly cultural geography, and we had an undergraduate program and a graduate program. Mm-hmm. No PhD, but baccalaureate and master's level.
Do you have any examples on what you taught the cultural thing?
Oh, well, let's see. I taught, while I was there, I taught United States geography, and I taught that from a historical approach.
So from the 18th century to...
Yeah. No. I started all the way back with the Native Americans. And then
and the Vikings.
Oh, never mention the Vikings very much. So I taught that, and I taught cultural geography, which varied every semester I taught it. I taught it differently. And then I taught a lot of the graduate courses. So I taught arid lands, and I taught environmental perception. I taught history of geographic thought, the rural Southwest, or Arizona and the Southwest were some of the courses that I taught.
Okay. And you taught about Native Americans?
Not so much in my teaching, except as a unit in all of my courses.
Because it's an interesting thing, because last 2 weeks ago, I think, you had a lecture here about Native American, and it was quite fascinating to get all the impressions, and you showed some movies, clips from movies about Native Americans and the life. You think it's a good example to talk about the cultural issues, and or perhaps even something, different approaches like stereotypes or so?
Well, talking about Native Americans is like talking about Africans.
Okay.
I mean, it's sort of the same type of context in that there's such great diversity in cultural diversity within.
So it's a total generalization?
Yeah, pretty much.
So you would talk about different tribes?
Well, I'm not... I don't have the background to do that. I can make some generalizations. But first of all, let me say that there are over 565 recognized Native groups in the United States. And a lot of those, most of those groups speak different languages and have different cultures. Now, having said that, the treatment of Native American people in the United States after Anglo settlement was very similar. The experiences that the different tribes had was in many ways similar, in that most were moved on to reservation areas.
So these reservations are like segregated areas where you're forced to live or where you can live? Or
originally, they were forced to live there. Now, when people live on reservations, it is both by choice and also sometimes just financially or educationally, they don't feel that they can leave.
And so when they are there, they, or anyway, they end up with two passports?
No. You don't have a passport to go on to an Indian nation. For example, the Navajo Reservation, which is in the northern, northeastern part of Arizona, it goes into New Mexico, up into Utah and Colorado. It covers the corner of all of those states. Is about the size of Norway.
Wow.
And it is actually called by the Navajo people, who call themselves, who their name for themselves is the Diné. It is called the Navajo Nation.
Okay. And would I be free to go to the reservation there?
Yes, because the roads state highways go across the reservation. Hmm. And white people, Anglos, foreigners, visitors, whatever, go and come pretty much as they please. But on some of the reservations, there are restricted areas where you're not allowed to go, like, say, on the Hopi Reservation, which is located within the Navajo Reservation. Some of the pueblos or the villages where the people live will be closed when they're having certain types of ceremonies. They do not allow people that are not Hopi people mm-hmm. to come up. For other ceremonies, they allow tourists and such to come. So it's the Hopi tribe and the Navajo tribe both have their own police force, and they have their own laws and regulations. So it's all quite a complicated situation.
Mm-hmm. But these laws and regulations have to be some kind of integrated into the U.S. law, right?
Essentially, yes.
Mm-hmm. Okay.
Although the nations are sovereign.
Mm-hmm. Have you ever been there or to a reservation for some more than just passing by?
Yes, I lived on the Navajo Reservation for a year.
Oh, really? Mm-hmm. What was that like?
Well, it was 30 years ago, so it was very different, of course, than it would be now in some ways, but not so much in other ways. I lived in a highway patrol compound.
Mm-hmm.
And the highway patrol compound had three trailers in which the highway patrolmen and their families lived. And then there was a 6-foot-tall chain link fence with barbed wire on top of it surrounding the place. And I went, my God, this is like, what is this? You know, we're living in a fort. It was totally weird. The Navajo people were very, very nice. They don't smile or grin all of the time like Anglos or Americans tend to do. Mm-hmm. But when they do smile, their entire face smiles and their eye smiles. It's just the most beautiful smile that there is. But otherwise, you know, they're, you know, sort of may seem rather expressionless to other people, but there's always a lot going on.
Mm-hmm.
But they're very focused on their families and their clans. And you could live on the Navajo Reservation for 30 years and still be an outsider.
Okay. So that's nice. I think we should take a break here and play some music. And after the break, we'll be back with Christina Kennedy. And we're talking about, I don't know, we'll see.
You know a man can bet upon of a saint.
Sharon Jones and the Dap Kings mit dem Song 100 Days, 100 Nights aus dem gleichnamigen Album. Ich habe euch das Stück rausgesucht, naja, wegen der 100. 100 Days, 100 Nights, 100 Episodes, Joker Free Frontline, finde ich immer noch echt unglaublich, 100 Episoden von der Show. Den Link zum Album in iTunes stecke ich euch übrigens auch in die Shownotes, genauso wie interessante Infos zu Native Americans, Flagstaff Arizona und der Webseite dann, auf der ihr einfach mal für euer Zuhause checken könnt, wie walkable das ist. Ja? Hier geht's jetzt aber dann erstmal weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Professor Christina Beale Kennedy. So, hello, Frontliner. We are back here with Christina Kennedy on the second part of the interview with her. On we talked about some impressions of Germany and then living in the U.S. In Flagstaff, Arizona, and the Navajo Reservation, and these topics. Now, we can change it a little and look at the different aspects where to live, because you haven't been outside the U.S. for the first 10 years, 20, 30 years of your life?
Actually, I had not been east of Farmington, New Mexico until I was 36 years old. And then I went to... My first trip overseas was about 15 years ago when I went to China.
What was that like?
A total culture shock, but it was actually a fantastic visit because I was with a family whose parents were from China. So I went as a part of their family, and we visited the villages that their families came from. So it was absolutely incredible. Mm-hmm. And when I went back 10 years later, China had developed so incredibly much during that time period. The area where I went, it was absolutely amazing, the differences that just those 10 years made.
I think geographically it's really exciting to do these field trips, excursions to, mm-hmm. to foreign countries, and one of the most favorite things to do, your field trips, at least for the students. Yeah, but for me as well. And you learn so much from it, learn far more from it than from textbooks.
Oh, absolutely.
And so so China would be a place you would recommend to take a field trip to?
Yes, but maybe not as your first venture. Yeah.
And do you think you get a different kind of view or a special kind of view when you're a geographer? And look at countries from a geographical kind of perspective?
Oh, absolutely. Absolutely. Because, not just from a geographic perspective, but my first teaching experience was in a department that was geography and environmental studies. Mm-hmm. So I taught a lot of environmental studies, and I talked about the population pyramid and overpopulation and all of this sort of thing. And when I went to Guatemala, my idea of the population pyramids totally changed, because one of the things that was so lovely, and I know that it can be problematic, but was all of the children running around, and everything felt so alive. And then when I came back to the United States, there weren't any kids, very few kids running around, but a lot of dogs. You know, sort of like in the United States, it seems like people have started having either no children or way fewer children, but because they have all of these parental instincts, they get dogs and treat them like children. So it's kind of a weird to go to Guatemala and see all of the children and then come to the United States and be in a much more sterile environment with pampered dogs.
It's a good thing, and it's a great experience to have this geographic point of view and go to a foreign country. Mm-hmm. But on the other hand, what's really, really nice or really, really important, I think, is when you open the newspaper. Okay, old school, open the newspaper. And have it here.
Crumple.
And yeah. And read the news, read the articles, and get a certain perspective on the news. And have you experienced it as well, that some kind of theory spring to your mind, or
that you can transform the knowledge from textbooks or what you've learned in university to the day-to-day life and to the news. Would you think
oh,
so?
Oh God, would you? What? Well, given that I don't read the news very much, that's a really terrible question to ask me. However, let me kind of get over my embarrassing faux pas there and say that going to different countries and such, I am always thinking in terms, I can't help it, I always think in terms of geography. I look at the physical landscape, I look at the vegetation, I look at how are people living? What is their economic base? You know, what is the family structure? What is their culture like? What is the language? What role does religion play? So all of those factors that you continually talk about in all of the geographical classes, geography classes, are things that, as when you have training as a geographer, when you go somewhere, those things are just a part of the way that you see the world.
Yeah. Let me come back to media for a minute. I just wanted to make the turn to media geography because I know that you're really a big shot in media geography, let's call it like this. And you've been one of the first talking about media geography in the U.S., right?
Yes, but it was about films. It wasn't about newspapers.
That's fine. You can read a lot into movies, right? And watch them under a geographic perspective. But it was an argument I had with my with a masterclass the other day about knowledge and how education in the media and especially in social media, and how these things transform or are transformed right now. The getting your knowledge and getting the news when you have the internet around and access to the internet in comparison to times when you only had the newspaper or relied on radio, television, and things like this. And so I don't know what I wanted to talk about.
Well, let me just jump in here and say that now that I'm usually connected to a computer somewhere, wherever I am, I do automatically look at the news headlines. Mm-hmm. And so, in a way, I'm much more aware of what's going on in the world than when I was trying to force myself to occasionally read a newspaper. Mm-hmm. So every day I see, unless I decide just not to look, I am faced with what is occurring around the world. And I think that that's a very good thing to have that at your fingertips, and also to be able to choose the types of subjects that you want to look at or that you want news about.
And to be able to filter all of mm-hmm. the news, because there are so much news, you have an overflow of news and information in the web that you got to have some kind of a filter to see what's good news and bad news, but yeah, what's good information or not.
It would be nice to have more good news.
Yeah.
That's one of the things that I like, is if you are depending totally on, say, I were living in Phoenix, Arizona, and okay, I'm going to go out on a limb here, but in Phoenix, Arizona, the newspaper is the Arizona Republic, and it's a very, very conservative paper. So if you live there and you only got that newspaper, your view of the world would be, I believe, much more limited mm-hmm. than having access to, say, the Christian Science Monitor, the New York Times, the BBC News, so on and so forth, not to mention all the other things you can get over the web.
Yeah. Well, that's an interesting point. A student of mine argued the other day that it's not the newspaper that shapes your thinking, but that it's more like you have a certain kind of thinking, let's say more to the left or more to the right, and then you pick the newspaper.
Well, if there is something to be said for that, unless one is a really, really good academic and actually tries very hard to look at both sides. And intellectually, I think that that's what a person is supposed to do. I think most people are a little bit too lazy to see what
the other side is arguing in order to actually make a more informed decision.
Yeah, so this would be kind of an advice to our listeners as well, to take a look at both sides. Sounds really simple, but yeah, actually do that. Take the time and
For example, I don't particularly want to follow what Sarah Palin is doing.
Mm-hmm. You think that might be useful to do to do so? I don't think so.
Heavens, I certainly hope not.
But it's not bad. And if you don't, if we don't forget that we always get our geographic perspective with us, and it's some kind of nice, neat.
Yeah, but I would like to, you know, since you said I'm such a big shot in media geography, it really is interesting that it at times coming along in my career, I have thought, what on earth am I looking at films for, or looking at TV programs or whatever, you know, when there's world hunger, there's poverty, there's all these really, really important issues, prejudice, stereotypes, well, that need to be addressed. And, you know, I should be doing those instead of studying media geography. But as time has gone on and as we have become more and more, at least in the Western country where people can afford things, have become more focused on media, it's like everything that it's almost begins to seem that everything we see, think, hear, whatever has been mediated. So that even when we actually have a experience, we already have images in our mind of what that experience is likely to be like from something we've read or something we've seen already. And those things do affect us. And so that's why I do think that the topic really is continues and is increasingly important.
So in the end, are there two or three articles you wrote on media geography one could look into? Or at least one you could recommend? I would put a link to it in the show notes and everyone could look it up to get an idea.
Okay, well, the one that I like the best isn't on media geography.
Okay, well, what's it called?
Eye Two of the Wild Hills.
Okay, I put that one in the show notes at least, and perhaps we get our hands on some more material from Christina Kennedy. And if you like to, just check them out in your local public library or do online research on her. And if you have further questions, just send them in on comment@geography.de. And thank you again, Tina, for being here on the show. And hope you have a safe trip to the U.S. And you'll be back in summer, right?
Yes, I will. And Torsten, it's been a pleasure working with you this semester.
That's great. Okay.
Don't
Arthur Smith, I Don't Like to Travel, aus dem Album Throw Away the Book, aus dem Podsafe Music Network, zu finden auf music.mevio.com. Ich hoffe, ihr seht das nicht so wie Smith, der singt I Don't Want to Travel. Wäre für uns Frontliner doch nicht so die richtige Einstellung, oder? Und das Album Throw Away the Book, naja, ist trotz der neuen Medien auch keine so gute Handlungsanleitung. Was meint ihr? Ja, den iTunes-Link zum Album stecke ich euch trotzdem in die Shownotes. Und wo wir es gerade vom Reisen haben, können wir damit eigentlich gleich weitermachen. Aber ich wollte erst noch was ankündigen. Machen wir das doch mal kurz. Ja, also bevor wir zum nächsten Thema, zum Reiz der Geografie und den Reisen kommen, habe ich hier noch einen Vorschlag von Lukas, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie wir Frontline noch bekannter machen können. In der letzten Episode, in Episode 99, hatte ich euch ja das neue Frontline-Poster bzw. die Frontline-Flyer angekündigt, ja, die ihr euch von der Episodenseite von 99 laden könnt und die ich auf der Seite von Episode 100 jetzt einfach nochmal online stelle. Auf Facebook gibt's die Datei auch zum Download. Und ihr könnt euch die Datei also laden, könnt die als Poster ausdrucken, DIN A4, DIN A3 oder so. Oder auch einfach die Flyer als 10x15 Fotos ausbelichten. Ja, ausbelichten lassen, das Format stimmt genau mit 10x15 überein. Könnt ihr bei einem Fotoservice online machen. Und dann könnt ihr mithelfen, die Aufmerksamkeit noch weiter auf Geography Frontline zu richten. Was ja wichtig ist, dass wir möglichst viele Hörer haben. Dann kriegen wir mehr Kommentare, die Show wird noch interessanter und wir vernetzen uns noch mehr, ja. Und der neueste Vorschlag zu eben dem Vernetzen und Bekannter machen von Geography Frontline kommt jetzt, wie gesagt, von Lukas, der schreibt: Hey Thorsten, wenn wir vielleicht noch mehr Leute auf Frontline aufmerksam machen wollen, wäre es doch vielleicht ein Aufruf an alle Frontliner, wer zu starten, jeder soll, und jetzt wichtig, sein Aufruf, jeder soll, wenn die 100. Episode rauskommt, also wenn ihr das jetzt hört, eine Woche lang den neuen Flyer bzw. das Poster als Profilbild bei Facebook nehmen. Und wenn es genug machen, gewinnt Frontline vielleicht einige Facebook-User. Somit wird das Netzwerk größer und wir wissen alle, das Netzwerk sind wir. Grüße, Lukas. Ja, finde ich total klasse, Lukas. Gute Idee. Wir können ja auch sagen, nicht unbedingt für eine Woche, sondern einfach bis zur nächsten Episode, oder? Also, wenn ihr jetzt Episode 100 hört, egal wann das ist, auch wenn ihr euch das Ganze nicht am Erscheinungstag auf die Ohren steckt, sondern vielleicht erst später, auch vielleicht erst ein paar Wochen reinhört, ist ja egal. Wenn ihr das jetzt hört, dann und ihr habt einen Facebook-Account, dann geht dahin. Geht zu Frontline und Facebook, ladet euch die Datei, beziehungsweise, ja, doch, ladet euch die Datei. Die findet ihr da auch bei den Fotos, bei den Profilbildern. Und ja, setzt die als eigenes Profilbild bei Facebook ein für euch, bis ihr dann die nächste Episode hört. Außer ihr hört die beiden direkt hintereinander. Ihr könnt es gerne auch ein bisschen länger stehen lassen, habe ich auch nichts dagegen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auch nochmal posten, jetzt nachdem die Episode online steht, dass das vielleicht jeder macht und jeder mitmacht. Und in der Tat, dann werdet ihr vielleicht schon angesprochen, sagt, hey, was hast denn du für ein neues Profilbild? Wie sieht denn das aus? Was soll das? Also finde ich gut. Cooler Vorschlag, Lukas, machen wir. Und ja, mal gucken, ob das noch mehr Frontliner zu Facebook und überhaupt zur Show bringt. So, wir haben Post bekommen, Frontliner. Und zwar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Birgit war da auf Exkursion unterwegs und lässt uns an ihren Eindrücken teilhaben. Sie schreibt: Hallo Thorsten, ich bin Freitag von der zweiwöchigen Exkursion in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgekehrt. Es war ein tolles und interessantes Erlebnis mit einer ganz netten Gruppe. Hier nochmal vielen Dank an die Gruppe und die tolle Zeit. Schwerpunkte der Exkursion waren Tourismus, Einzelhandel und Stadtentwicklung. Unsere Highlights waren die Jeep-Safari durch die Wüste und ein Kulturabend in Shayah, bei dem wir viel über das Leben der Emirati, Kleidung, Heirat, Essen, Trinken etc. gelernt haben. Letzteres war auch deshalb sehr schön, weil wir ansonsten kaum mit den Locals in Kontakt gekommen sind. Sie machen nur etwa 20% der Einwohner der VAE, also Vereinigten Arabischen Emirate, aus. Der Rest sind Gastarbeiter und wir haben sie zumeist nur in ihren Autos vorbeifahren gesehen. So, und für die Frontliner habe ich ein paar Sounds mitgebracht. Den mache ich jetzt mal an. Das erste ist betitelt Al Mamsar Park in Dubai. Okay. Und dazu schreibt Birgit: Wir hatten die Aufgabe, in dem Park die Leute zu beobachten. Natürlich haben wir den wunderschönen Strand, Arabischer Golf, auch zum Baden genutzt. Und manch einer hat auch einen Sonnenbrand mitgenommen. Ja, Birgit hat da noch einen Link angehängt, in dem man zum Al-Mamsar-Park was lesen kann. Ich lese da mal kurz rein, während hier die Wellen ja an unsere Ohren klatschen. Al-Mamzar Park covers an area of 106 hectares and offers barbecue sites, private chalets for hire, swimming pool, food kiosks, sheltered beach and safe lagoon, a scenic train, and many children's play areas. Piped music is played throughout the day and there are pleasant grassed picnic areas. It's located approximately 5 kilometers after the turn off to Hamriya Port. Being one of the beach parks, it distinguishes itself with its vast space and unique location on the Golden Sand Beach, as well as the recreational areas existing in this exquisite park. Und der nächste Ton, nächste O-Ton ist Gold Souk, Dubai. Oh. Birgit schreibt dazu in der E-Mail, das ist eine Aufnahme vom Ruf des Muezzins zum Gebet. Diese Ausrufe haben wir ständig gehört. Ich fand es ganz schön, morgens davon geweckt zu werden. Ich fade hier mal aus und fade den nächsten Ton rein. Was ist denn das? Könnt ihr das hören? Musik im Hintergrund? Was schreibt sie dazu? Wir haben sehr viele Malls besucht. Ah, das ist eine Aufnahme aus einer Mall. Sehr cool. Eine davon war die Ibn Battuta Mall. Mich hat sie an den Europapark in Rust erinnert, auf westliche Touristen ausgelegt und thematisch gestaltet. Zur Zeit der Aufnahme waren nicht viele Personen in der Mall. Einen Link hat Birgit auch dazu angehängt. Und während im Hintergrund die... Was läuft denn da? Könnt ihr den Song hören, raushören? Das klingt doch wie... Enya, oder? Ja, wie hieß der Song noch? Orinoco, ja genau, Orinoco Flow von Enya, würde ich sagen, oder? Also, okay, die kolumbianische Panflöten-Variante aber eher, oder? Also während das läuft, lese ich mal ein Stück davon vor, von der Webseite über die Battuta Mall. Ibn Battuta Mall, the world's largest themed shopping mall, is revolutionizing the retail and entertainment experience in Dubai. Uniquely designed to celebrate the travels of the famous Arabic explorer Ibn Battuta, the exciting mix of over 275 retailers, 50 restaurants and food outlets, 21 cinema screens including the United Arab Emirates' only IMAX theater, and a continual array of events and promotions have helped evolve and develop one of the city's fastest growing areas. Oh yeah, sail away. Enya, ja, okay, wir faden mal wieder raus. Und dann haben wir noch einen letzten O-Ton. Mhm. Ist das ein Fehler auf der Datei? Hört ihr das auch? Dieses. Oder was ist das? Hm. Die Moschee ist ein Landmark der Vereinigten Arabischen Emirate. Ah, die Sheikh Zayed Mosque. In der Moschee hatten wir eine Führung. Währenddessen mussten die Frauen Abayas, schwarzes langes Gewand, und Shailas, Kopftuch tragen. Eine interessante Erfahrung, die nicht jeder gefallen hat. Die Aufnahme, oder auf der Aufnahme hört man einen Muezzin. Ach, und das Bewässern der Pflanzen. Okay, kein Fehler in der Aufnahme. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus 7 Emiraten. Davon haben wir 6 bereist. Und der Reichtum eines jeden Emirats ist gut an dem Grad der Begrünung erkennbar. Denn je reicher, desto mehr Wasser kann entsalzt und zur Bewässerung von Pflanzen genutzt werden. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber dann würde ich wohl jede Episode von Frontline sprengen. Ja gut. Nochmals herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von Frontline. Weiter so. Viele Grüße aus Mainz, Birgit. Ja, vielen lieben Dank, Birgit, für diese Eindrücke aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich glaube, ich muss da mal hin. Das klingt richtig nett. Also Frontliner, wer von euch noch unterwegs ist, ja, oder sich demnächst aufmacht, um auf Exkursionen oder Projektstudie zu fahren, vielleicht sogar ein Auslandssemester macht oder eins demnächst anfängt, schickt uns doch einfach eure Eindrücke an comment@geography.de. Am besten gleich inklusive ein paar stimmungsvolle Audio-Files. Und ob dann mit euren gesprochenen Kommentaren drauf oder als Hintergrundatmosphäre, wie jetzt eben gerade, das ist ja ganz egal. Der letzte Link von Birgit führt uns übrigens auf eine Tourismus-Webseite von Abu Dhabi. Und hatten wir über Abu Dhabi nicht in der letzten Episode gesprochen? Ja, ja, richtig. Es ging beim Thema Ökotourismus unter anderem auch um Masdar City, das neue Projekt einer nachhaltigen Stadt in Abu Dhabi. Und dazu hatten wir auch eine Quickvote gestartet mit der Frage, Ökotourismus in der Stadt ist. Per Definition unmöglich, hat sich niemand für entschieden von euch. 33% sagen, dass es nicht im Sinne des Konzepts ist. Und 17% sagen, es ist eine Überlegung wert. Ja? Andere Meinung hat niemand, aber 50%, das ist die Mehrheit, sagen, das ist durchaus möglich. Ja? Ökotourismus ist ja bisher immer mit Reisen in die Natur verbunden. Und wenn jetzt 50% von euch der Meinung sind, dass eine Verbindung des Begriffs Ökotourismus mit dem Städtetourismus auch möglich wäre, finde ich das schon ganz interessant. Lukas hat zum Kommentieren bei der Quickvote übrigens auch noch was gemailt. Vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Episode hat Elke ihren Kommentar zur Quickvote nicht direkt auf der Quickvote-Seite gemacht, weil sie versehentlich das Fenster nach dem Voten geschlossen hatte. Hat sie weggeklickt. Das ist aber gar kein Problem, Elke, auch an euch alle anderen, denen das vielleicht mal passiert sein sollte. Man kann das auch nochmals öffnen, ohne erneut abzustimmen. Dazu schreibt Lukas, hey Thorsten, ich habe jetzt erst die neueste Episode gehört. Es ist auch möglich, bei der Quickvote auf Current Results zu drücken und dann New Comment. Also ist es nicht schlimm, wenn das Fenster weg ist. Dann hast du die zur Quickvote gehörenden Comments auch dabei und nicht irgendwo im Postfach. Ja, klasse. Das ist super, Lukas. Ist in der Tat wirklich einfacher, wenn ihr eure Kommentare zum Thema der Quickvote direkt dort reinschreibt, dann finde ich die Texte leichter. Ja, also danke für den Tipp. Tja, und was uns dann übrigens zur heutigen Quickvote bringt, wenn wir schon mal dabei sind, oder? Dann machen wir doch mal das Thema Atomkraft in Deutschland wieder auf. Vielleicht können wir darüber ja in der nächsten Episode mal weitersprechen. Also, Atomkraft in Deutschland. A. Eine saubere Sache. B. Na, Teil vom Energiemix. Oder C. Bald mal zu ersetzen. Antwort D. Na, abschalten. Sofort. Oder E. Eine andere Meinung. Tja. Also in den nächsten 10 Tagen, wisst ihr, Frontliner, je nachdem, wann ihr die Episode hört, aber jetzt gleich Ende März, wird in 3 Bundesländern gewählt. Und ich denke mir doch, dass ihr dazu bestimmt eine Meinung habt. Also macht mit bei der Geography Quick Vote. Tja. Bevor wir jetzt so langsam in das letzte Viertel der Show gehen, spiele ich euch noch einen Song, der zunächst mal nichts mit dem heutigen Thema zu tun hat. Mit der Show allerdings schon. All I am is where you are. Heißt es da im Refrain. Und ich finde, das trifft irgendwie ziemlich gut auf mich selbst hier am Mikro zu und euch an den Kopfhörern.
The black and white picture taken by a stranger out in the streets of New Orleans. The blanket I stole from that hotel in London. You asked if I thought that I was the I'm
Jan Foster mit dem Song Taken Bob Dylan aus dem Album The Underdogs. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com. Außerdem gibt's den Song und das Album auch bei iTunes zu laden. Ja, All I Am Is Where You Are. Danke, Frontliner, nochmal dafür, dass wir die ersten 100 Episoden zusammen auf die Beine gestellt haben. What's that sound? Tja, es gibt sie mal wieder, die Kategorie What's That Sound, bei der ihr eure auditive Wahrnehmung schärfen könnt. Heute mal speziell was für Elias, du wirst schon wissen, was ich meine, und natürlich auch für euch alle anderen. Also, Lauscher auf. Habt ihr es erkannt? Noch nicht? Ja, noch unsicher? Na, pass auf, hier kommt der Sound nochmal. Wenn ihr eine Idee habt, um was es sich dabei handeln könnte, dann schickt mir eure Antwort an comment@geography.de oder besser noch, sprecht mir die Antwort auf die Voicemail. Tja, oder traut euch doch einfach mal an den Telefonhörer. Ist wirklich ganz einfach. Zum Ortstarif 0611 150 99 60. Und hier kommen sie wieder, unsere Facebook-Schlaglichter. Diesmal mit den letzten 4 Einträgen und Posts auf Frontline und Facebook. In den letzten Tagen sind wieder ziemlich viele unterschiedliche Posts auf der Facebook-Seite eingegangen. Auf facebook.com/geography könnt ihr euch jederzeit mit anderen Frontlinern austauschen, könnt Links, Bilder, Videos oder Audio-Files posten. Und Elias hat zum Thema Fluglärm einen interessanten Link gefunden, den ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Ja? Er schreibt dazu, hier, ziemlich cooles Angebot. Hier kann man die ankommenden und abgehenden Flüge des Frankfurter Flughafens fast in Echtzeit verfolgen. Außerdem liefert Sie, also die Webseite, Daten zum Fluglärm, ist ja auch gerade ein aktuelles Thema in Mainz. Jo, die Anzeige ist in der Tat ziemlich klasse auf der Webseite. Es geht hier um Lärmbelastungen, die man sich anzeigen lassen kann von Flugzeugen, die gerade auf Frankfurt Flughafen zufliegen oder abfliegen. Das kann man sich anzeigen lassen. Flugrouten, Kondensstreifen werden simuliert. Es gibt Infos zu den einzelnen Maschinen. Vieles mehr noch. Schaut euch das einfach mal an. Das ist ja relativ Echtzeit. Ich glaube, es sind so 90 Minuten Verzögerung, in der man sich das angucken kann. Kasper, Aircraft, Live Aircraft Tracking. Den Link dazu auch in die Shownotes. Ja, und Stefan hat noch was zum Thema Ökotourismus gefunden, beziehungsweise zu unserer Ökotourismusfrage mit der Stadtentwicklung. Thema Tourismus, schreibt er. In dem Radioausschnitt, den er angehängt hat, geht es um die Zunahme der Touristen in Berlin und wie sich die Einwohner damit arrangieren. Hier scheint die These Ökotourismus in der Stadt dahingehend zutreffend zu sein, dass auf die Einwohner Rücksicht genommen werden muss, damit der Pull-Faktor glückliche Locals, die das Einzigartige der Stadt ja miterschaffen, erhalten bleibt. Macht das Sinn? Ob das Sinn macht, Steffen? Weiß nicht. Hören wir mal kurz rein, wie es in Berlin-Kreuzberg aussieht, beziehungsweise wie die Grünen, die da zu diesem Thema, zu einer Infoveranstaltung aufgerufen haben, dazu Stellung beziehen.
Na, die Ideen, die kamen in erster Linie von Florian Scherdl, der ist für die Grünen im Stadtplanungsausschuss und der sieht die Probleme des Tourismus erstmal darin, dass sich eine Infrastruktur entwickelt, die auf Touristen abzieht und eben nicht auf die Anwohner, also dass nur Hostels eröffnen statt Gemüseläden und diese Entwicklung will er jetzt stoppen.
Ja, okay, also Steffen, ja, ich würde sagen, das geht tendenziell natürlich in die Richtung, dass man jetzt glückliche Locals haben will oder sich mehr um die Einwohner vor Ort kümmert. Aber Umweltverträglichkeit bzw. Nachhaltigkeit kann ich darin jetzt erstmal nicht entdecken, auch in dem gesamten Beitrag, der ist so 3,5 Minuten lang. Ist aber ein Schwenk in Richtung Locals, vom Bewusstsein jetzt, also von der Ausrichtung auch. Ja. Das ist auf jeden Fall den Radiobeitrag zum Tourismus in Berlin-Kreuzberg. Den Link zum kompletten Radiobeitrag stecke ich euch auch in die Shownotes. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, einfach mal reinhören und ja, auch nochmal eure Meinung dazu abgeben, ob ihr denkt, dass das jetzt in die Richtung einer nachhaltigen, naja, touristischen Vermarktung vielleicht von Stadtteilen geht oder nicht. Tja, und Lukas macht nochmal auf Guantanamo aufmerksam. Ha, hatten wir auch Ewigkeiten nicht. Wenn er sagt, ach super, was die geografische Lage alles ausmachen kann. Da heißt's immer Globalisierung, aber manche Grenzen sind ja wohl doch wichtig. Wer hat 2009 nochmal den Friedensnobelpreis bekommen? Sehr schön. Ach egal, ist ja eh ein Blutpreis. Schließlich hat Nobel das Dynamit erfunden. Na ja, gut. Lukas spielt damit auf das Gefangenenlager Guantanamo an, würde ich mal sagen. Das Obama, das war der mit dem Friedensnobelpreis, als eine seiner ersten Amtshandlungen schließen lassen wollte. Ja, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. In einem Spiegel-Online-Artikel heißt es dazu, US-Präsident Barack Obama hat am Montag der Aufnahme neuer Militärstrafprozesse im US-Gefangenenlager Guantanamo zugestimmt. Dadurch würden die Terroristen der Gerechtigkeit zugeführt, sagte er. Naja, bring them to justice. Ja, ist schon richtig, Lukas. Globalisierung, ja, das heißt nicht Abschaffung der Grenzen. Aber mal ganz ehrlich, Lukas, wer hat dir das erzählt, dass das so wäre? Vielleicht schreibst du mal was dazu. Und schließlich noch postet Matthias mit dem Vermerk, vielleicht Interesse bezüglich Soundscapes, einen Link zu einem Videoblog der Tagesschau, Tagesschau Online. Unter der Überschrift "Im Herzen der lautesten Stadt Europas" wird die Situation des Lärms in Bratislava beschrieben. Und dort ist es wirklich richtig laut. Hört da mal rein.
80 Dezibel, das ist so laut wie ein Presslufthammer. Was bedeutet das für die Menschen, die hier wohnen? Es ist für unsere Stadt relativ normal. An vielen Hauptstraßen werden diese Lautstärken erreicht.
Lärm in der Stadt ist unter anderem Thema für die Stadtplanung, was übrigens auch ein Blick auf die Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen zeigt, die Elias gerade angesprochen hatte. Wenn ihr zu diesem Thema was beitragen wollt, dann schaut euch doch einfach auf der Facebook-Seite von Frontline mal an, was Matthias dazu gepostet hat, und postet vielleicht selbst noch was dazu oder antwortet einfach darauf. Vielleicht können wir dann auch das ein oder andere zu diesem Thema in der nächsten Show oder in einer der nächsten Shows mit besprechen. Und die letzten Ankündigungen für diese Episode kommen wieder mal von Elias, der richtig viel beigetragen hat für die Episode 100, der seine Kamera auch wieder einmal benutzt hat, um eine interessante Zeitungsseite mit spannenden Infos abzufotografieren. Ja, lustiger Workaround. Aber diese Veranstaltung, darum geht's jetzt nämlich, steht auch im Netz. Und die wird da auch angekündigt, die habe ich gefunden. Es geht um das 15. Forum Umwelt. Wasser im Klimawandel. Auswirkungen und Anforderungen an die Gesellschaft. Und dieses Forum findet statt am 25. März 2011, also Freitag in der Woche, 9 bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung in Ingelheim. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Elias schreibt dazu, hallo Thorsten, ist doch mal eine Ankündigung wert, oder? Liebe Grüße, Elias. Ja, sehe ich auch so. Also, den Link, wie gesagt, mit Programmflyer und auch Anmeldungsmöglichkeit in die Shownotes. Und gerade wenn es um Klimaszenarien für Deutschland geht, um Projektionen des Wetters für die Zukunft, die werden da besprochen, oder auch um Folgen der Klimaveränderung, ja, dann klingt das Ganze doch gerade jetzt ziemlich top aktuell. Also Frontliner hin zum Forum Umwelt am 25.03. in der Kreisverwaltung Ingelheim. Und damit beschließen wir die 100. Episode von Geography Frontline. Die nächste Show kommt bestimmt und vielleicht sprechen wir weiter über eins der heute diskutierten Themen oder alles andere geografisch Interessante. Wir könnten es natürlich auch mal genauer mit dem binären Code von Frontline Episode 101 beschäftigen.
Unfortunately, no one can be told what the Matrix is.
Aber egal, worüber wir sprechen, wir hören uns. Bis dahin, Frontliner, macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.